Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 3 – Urteilsgrundlagen. Ein Beispiel. Verschiedene Statistiken zeigen für Deutschland seit über 10 Jahren einen Rückgang der Kriminalität insgesamt sowie in zahlreichen kriminellen Kernbereichen. Werden Menschen zur Entwicklung der Kriminalität in diesem Zeitraum befragt, so kommen sie jedoch mehrheitlich zu einem anderen Urteil. Sie vermuten einen starken Anstieg der Kriminalität. Worauf ist diese Diskrepanz zurückzuführen? Forscher des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, in Klammern KFN, halten vor allem die nicht repräsentative Berichterstattung über Kriminalität in den Medien dafür verantwortlich. Tatsächlich konnte in demselben Zeitraum eine Zunahme von Medieninhalten vor allem bei privaten Fernsehanstalten beobachtet werden, in denen Kriminalität den Handlungsrahmen liefert und die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmt. Zudem werden kriminelle Vorfälle auch zunehmend in Nachrichtensendungen dramatisiert. Die Forscher nehmen nun an, dass die Einschätzungen ihrer Befragten vor allem die verzerrte Berichterstattung dieser Medien widerspiegeln und weniger auf eigenen, in Klammern direkten, Erfahrungen mit Kriminalität beruhen. Dafür spricht unter anderem der Befund, dass auch unter Kontrolle möglicher Drittvariablen deutliche Zusammenhänge zwischen Mustern der Mediennutzung und dem Ausmaß der Überschätzung der Kriminalitätsrate zu finden sind. Die Diskussion um die Ursache für die allgemeine Überschätzung der Kriminalitätsrate illustriert die Annahme, dass Urteile in hohem Maße von der Auswahl an Informationen abhängen, auf denen sie beruhen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das, was Menschen wahrnehmen, von ihnen selten hinterfragt wird und zunächst eher für wahr und unverfälscht gehalten wird. So könnte es sein, dass die Urteile bezüglich der Kriminalitätsrate völlig korrekt die von den urteilenden Personen wahrgenommenen und verarbeiteten Informationen widerspiegeln. Die resultierende Fehleinschätzung geht dann darauf zurück, dass diese Informationen für den Urteilsgegenstand nicht repräsentativ sind. Von daher ist es für Urteile von großer Bedeutung, auf welche Informationen die Aufmerksamkeit gelenkt wird. In diesem Kapitel geht es dementsprechend darum, wie es zur Auswahl von Informationen als Grundlage für Urteile kommt und welchen Einfluss diese Informationsauswahl auf spätere Urteile haben kann. Abschnitt 3.1 – Informationsauswahl. Abschnitt 3.1.1 – Wahrnehmen und Urteilen. Unter Wahrnehmen wird im Allgemeinen verstanden, wie mit den Sinnesorganen aufgenommene Informationen erfasst werden. In dem Rahmenmodell der Social Cognition Forschung, in Klammern siehe dazu Abbildungen 2.1 im Kapitel 2 des gedruckten Buches, wird damit die erste Informationsverarbeitungsstufe bezeichnet. Wie in Abschnitt 2.1 bereits angedeutet, ist der Übergang von Wahrnehmungen zu Urteilen häufig ein fließender. Viele Urteile gehen auch unmittelbar auf das zurück, was wir sehen oder hören, beispielsweise wenn wir die Schönheit eines Gemäldes beurteilen oder die Qualität eines Musikstücks. Wie die Wahrnehmung unmittelbar Urteile und Entscheidungen beeinflussen kann, wird in der folgenden Studie deutlich. Beispiel Ende. Studienbox. Fehlurteile durch Fehlwahrnehmungen. In einem in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Beitrag kamen Udians et Alii 2000 zu dem Schluss, dass der relativ hohe Anteil an Fehlern von Linienrichtern bei Abseitsentscheidungen im Fußball, in Klammern ca. 20%, hauptsächlich durch deren Blickposition verursacht wird. Obwohl Linienrichter auf einer Linie mit dem letzten Verteidiger einer Mannschaft stehen sollten, sind sie aus verschiedenen Gründen im Durchschnitt etwa 1 Meter weiter in Richtung Tor positioniert. Die damit verbundene relative Blickperspektive auf die Angreifer und Verteidiger führt in vielen Spielsituationen zwangsläufig zu einer fehlerhaften Abbildung von Abseitsstellungen auf der Netzhaut des Linienrichters. Die Autoren konnten anhand von eigenen Experimenten und der Videoanalyse von Spielen verschiedener europäischen Ligen sowie der Weltmeisterschaft 1998 bestätigen, dass diese Fehlwahrnehmung direkt in die Entscheidungen der Linienrichter übergehen, ohne dass sie durch das Wissen um ihre ungünstige Blickposition korrigieren. Studienbox Ende. Wie bereits erwähnt, ist es gar nicht so einfach, zwischen Prozessen der Wahrnehmung und des Urteilens zu unterscheiden. Eine Methode, mit der es allerdings prinzipiell möglich ist, bietet die Signalentdeckungstheorie in Klammern SET. Ihren Ursprung hat sie in einer typischen Fragestellung der Psychophysik, nämlich der Bestimmung von Schwellen bzw. Absolutschwellen. Wie leise kann beispielsweise ein Ton sein, damit er noch gehört wird? Die SET geht davon aus, dass das Antwortverhalten einer Person bei einer Aufgabe wie der Darbietung von schwachen Tönen, die aus einem Rauschen herausgehört werden sollen, nicht nur durch die Sensitivität der Wahrnehmung bestimmt wird, sondern auch durch einen Urteils- bzw. Entscheidungsprozess, der mit der Lautstärke der Töne an sich nichts zu tun haben muss. Im Wesentlichen hat diese Entscheidung nämlich damit zu tun, dass bei dieser Aufgabe zwei Arten von Fehlern auftreten können. In Klammern siehe dazu Abbildung 1 im gedruckten Buch. Ein falscher Alarm bedeutet, dass das Vorhandensein eines Tons angezeigt wird, obwohl tatsächlich keiner da ist. Auf der anderen Seite kann es zu dem Fehler kommen, dass ein vorhandener Ton nicht erkannt wird, in Klammern Auslassung. Es kann nun so sein, dass Personen bei dieser Aufgabe das Risiko, einen der beiden Fehler zu begehen, unterschiedlich hoch gewichten. Man spricht dann von einem unterschiedlichen Reaktionskriterium. So würden sie beispielsweise häufiger mit vorhanden antworten als mit nicht vorhanden, wenn sie Auslassungen eher vermeiden möchten als falsche Alarme. Tatsächlich neigen Menschen mehrheitlich zu einer asymmetrischen Gewichtung dieser beiden Fehlerarten. Sie halten mögliche negative Folgen einer Auslassung in der Regel als weniger verwerflich als die gleichen Folgen eines falschen Alarms. Nach der SET ist es nun möglich, mithilfe einer statistischen Analyse der Häufigkeit aller vier Ergebnismöglichkeiten sowohl ein Maß für die Wahrnehmungssensitivität als auch für das jeweilige Reaktionskriterium zu berechnen. In Klammern siehe dazu Abbildung 1 im gedruckten Buch. Durch diese Trennung ist es grundsätzlich möglich, Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse, zumindest bei Aufgaben, die die Erfassung von Häufigkeiten von falschem Alarm und Auslassungen ermöglichen, voneinander zu unterscheiden. Die SET gilt heute als ein Denkansatz, mit dessen Hilfe sich Urteils- und Entscheidungsprobleme auch weit über den psychophysikalischen Bereich hinaus lösen lassen, beispielsweise in der Krebsdiagnostik oder der Wettervorhersage. Abschnitt 3.1.2 Salienz. Die Wahrnehmung hat auch insofern eine große Bedeutung für Urteile, als dass nicht alle Informationen, die wahrgenommen werden, in Klammern gleichermaßen, in ein Urteil einfließen. Eine der Grundannahmen klassischer Informationsverarbeitungsansätze und auch des Social Cognition Ansatzes besteht nämlich darin, dass die menschliche Informationsverarbeitungskapazität begrenzt ist und deshalb eine Auswahl an Informationen für die weitere Verarbeitung getroffen werden muss. Dabei spielt die Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle, beziehungsweise die Frage, auf welche Informationen wir unsere Aufmerksamkeit richten. Eine wichtige Funktion übernehmen hierbei beispielsweise übergeordnete Wissensstrukturen, aus denen sich Erwartungen oder Hypothesen ableiten lassen, genauso wie die Ziele, die wir in einer bestimmten Situation verfolgen. Daneben können Reize, aber auch durch ihre Salienz, Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Definition: Mit Salienz wird die Unterschiedlichkeit und Auffälligkeit eines Reizes in Relation zum Kontext bezeichnet. Beispielsweise erscheint eine Frau salient, wenn sie sich in einer Gruppe von Männern befindet. Definition Ende. Arbeiten im Bereich der Kausalattributionen weisen darauf hin, dass in so einem Fall bei gleicher Gesprächsbeteiligung aller Beteiligten der Frau von Beobachtern ein größerer Anteil zugeschrieben wird. Saliente Informationen erfahren also im Vergleich zu nicht salienten Informationen in einem Urteil eine stärkere Gewichtung, als ihnen eigentlich zusteht. In der Regel verstärkt Salienz bereits vorhandene Urteilstendenzen. Neben der Distinktheit sind es Eigenschaften wie die starke Intensität, die Neuigkeit und die Lebhaftigkeit eines Reizes, die ihn salient machen können. Hier schließt sich gewissermaßen der Kreis zu unserem Eingangsbeispiel der Überschätzung der Kriminalitätsrate. Denn es sind genau diese Eigenschaften von kriminellen Vorfällen, die von Medien bzw. privaten Medien gerne genutzt werden, um mehr Aufmerksamkeit und damit eine höhere Einschaltquote zu erzielen. Abschnitt 3.2. Hughes als Basis von Urteilsprozessen. Abschnitt 3.2.1. Single versus Multiple Cue Ansätze. Bei Urteilen haben wir häufig keinen direkten Zugang zu den Informationen, die für eine akkurate Urteilsbildung nötig wären. Und oder es stehen uns überhaupt nicht alle relevanten Informationen zur Verfügung. Allerdings können uns die Informationen, die unser sensorisches System passieren und weiterverarbeitet werden, oft einen, in Klammern indirekten, Hinweis auf ein zu beurteilendes Kriterium geben. Diese direkt wahrnehmbaren Merkmale einer Situation werden im Allgemeinen als Hinweisreize oder Cues bezeichnet. Studienbox. Beobachtbare Cues und unmögliche Entscheidungen. In einer Analyse der Wahrnehmungssituationen von Linienrichtern im Tennis kamen Jendrusch, Tido und Desmarais 1994 zu der Einsicht, dass es bei den heutigen Aufschlaggeschwindigkeiten unmöglich ist, zu sehen, ob ein Ball auf der Linie landet oder knapp daneben. Trotzdem wurden Linienrichter, die an einer Trainingsstudie teilnahmen, in ihren Urteilen besser, wenn ihnen nach jeder Entscheidung, ob der Ball im Feld oder knapp daneben war, ein korrektes Feedback gegeben wurde, in Klammern, mit Hilfe eines elektronischen Messsystems. Die Forscher führten das darauf zurück, dass die Linienrichter in diesem Training lernten, beobachtbare Cues zu benutzen, die mit einer überzufälligen Wahrscheinlichkeit auf den Auftreffensort hinweisen, wie beispielsweise die Flugkurve des Balles. Studienbox Ende. Die meisten Urteilstheorien teilen die Annahme, dass uns oft nur ein indirekter Zugang über beobachtbare Cues zu einem zu beurteilenden Kriterium zur Verfügung steht. Große Unterschiede bestehen jedoch bezüglich der Frage, wie viele dieser Cues für Urteile genutzt werden. So besteht eine der zentralen Annahmen des Heuristics and Biases Ansatzes von Kahneman und Tversky in der Idee, dass Menschen mithilfe weniger Informationen und einer einfachen Urteilsstrategie auch komplexe Entscheidungen unter Unsicherheit treffen können. Diese Sichtweise wird weiter akzentuiert in den Arbeiten zur sogenannten adaptiven Toolbox. Hier wird angenommen, dass Menschen häufig nur einen einzigen Cue benutzen, um einigermaßen gute Urteile und Entscheidungen zu treffen. Diesen Single-Cue-Ansätzen stehen jedoch eine Reihe von Multiple-Cue-Ansätzen gegenüber, die die menschliche Fähigkeit betonen, viele Aspekte einer Urteilssituation gleichzeitig erfassen und verarbeiten zu können. Sie gehen meist auf die Ideen von Egon Brunswick zum probabilistischen Funktionalismus und das von ihm entwickelte Linsenmodell zurück, das im folgenden Abschnitt ausführlicher dargestellt wird. Aus dem Kontrast von Single- und Multiple-Cue-Ansätzen ergibt sich natürlich umgekehrt die Frage, ob Menschen tatsächlich in der Lage sind, zahlreiche Cues gleichzeitig zu verarbeiten und das dann tatsächlich auch tun. Argumente für die Verwendung einfacher Heuristiken bestehen ja unter anderem in dem Hinweis auf die Beschränkungen, die sich zum einen aus der menschlichen Informationsverarbeitungskapazität ergeben und zum anderen häufig auch aus Zeitbegrenzungen, beispielsweise wenn ein schnelles Urteil gefordert ist. Allerdings betonen aktuelle konnektionistische Urteilstheorien die Möglichkeiten automatischer Informationsverarbeitungsprozesse, die diesen Beschränkungen in der Regel nicht unterliegen. Entsprechende empirische Arbeiten können zeigen, dass Menschen durchaus in der Lage sind, multiple Cues parallel zu verarbeiten und in ihren Urteilen und Entscheidungen zu berücksichtigen. Dabei kommt es allerdings auch auf spezifische Bedingungen der Urteilssituation an. So können beispielsweise multiple Cues nur dann innerhalb kürzester Zeit parallel erfasst und verarbeitet werden, wenn sie gleichzeitig dargeboten werden. Werden sie jedoch sequenziell dargeboten und entstehen dazu Kosten bei allen weiteren Cues, die in Erfahrung gebracht werden, so neigen Menschen durchaus dazu, sich mit wenigen zu begnügen. Abschnitt 3.2.2. Das Linsenmodell. Nach Brunswick streben Menschen im Allgemeinen danach, ihre Umgebung so genau wie möglich wahrzunehmen. Wie gut ihnen das gelingt, wird als Leistung, in Klammern Achievement, bezeichnet. Ihr Problem besteht jedoch in der bereits erwähnten Tatsache, dass sie normalerweise keinen direkten Zugang zu den wahren Zuständen der Welt, in Klammern distale Variablen, haben. Unabhängig davon, ob es sich um physikalisch messbare Größen oder soziale Eigenschaften handelt. Deshalb müssen sie aus sensorisch erfassbaren Informationen, in Klammern proximale Cues, erschlossen werden. Beispielsweise erhalten Menschen eigentlich nur ein zweidimensionales Abbild ihrer Umwelt auf ihrer Retina. Mithilfe von verschiedenen Tiefen-Cues, in Klammern zum Beispiel der Überlappung von Objekten, können sie sich jedoch die dritte Dimension erschließen. In Klammern das überlappende Objekt steht wahrscheinlich vor dem überlappten Objekt. Solche Cues sind von ihrer Natur her mehrdeutig und probabilistisch. Ihre Beziehung zu den distalen Variablen drückt sich in imperfekten Korrelationen aus. Viele optische Täuschungen bzw. Tiefentäuschungen machen sich das zunutze. Zusammenfassend wird der Ansatz von Brunswick in dem bekannten Linsenmodell illustriert. Einer der Hauptvorteile des Linsenmodells besteht darin, dass sich die Leistung eines Urteilers, in Klammern die Korrelationen zwischen seinen Urteilen und Ausprägungen einer distalen Variable, in zwei Komponenten zerlegen lässt. Zum einen ist das die ökologische Validität der von ihm benutzten Cues, also die Frage, inwiefern sie tatsächlich Hinweise auf den zu beurteilenden Gegenstand liefern. Davon unterscheiden lässt sich seine Cue-Nutzung, also der Zusammenhang zwischen den proximalen Cues und dem resultierenden Urteil. Diese Unterscheidung erlaubt ein tieferes Verständnis von Urteilsprozessen, als wenn nur die Leistung betrachtet würde. Beispielsweise könnte eine mangelhafte Leistung bei Urteilen ihre Ursache darin haben, dass ein Urteiler invalide Cues benutzt. Auf der anderen Seite könnte sie aber auch dadurch entstehen, dass valide Cues falsch genutzt werden, der Urteiler also eine unangemessene Urteilsstrategie benutzt. Die Analyse auf der Basis des Linsenmodells erlaubt eine entsprechende Differenzierung. Abschnitt 3.2.3 Stichproben ziehen. In Anlehnung an die Arbeiten von Brunswick geht auch der kognitiv-ökologische Stichprobenansatz sozialer Urteile, vergleiche Fiedler 2000, davon aus, dass viele zu beurteilende Eigenschaften unserer Umwelt bzw. sozialen Umwelt der Wahrnehmung nicht direkt zugänglich sind, sondern aus einer Vielzahl von Beobachtungen erschlossen werden müssen. In Anbetracht der Komplexität unserer Umwelt und der im Prinzip unendlichen Anzahl von möglichen Beobachtungen benötigen wir eine möglichst repräsentative Auswahl an Informationen, auf deren Grundlage wir die Ausprägung einer Eigenschaft einschätzen können. Die zu diesem Zweck bezogene Stichprobe an Informationen bildet dann eine Art Schnittstelle zwischen den Informationen, die in der Umwelt gegeben sind, und den anschließenden kognitiven Prozessen eines Urteilers. Siehe dazu Abbildung 3 im gedruckten Buch. Stichproben können entweder von Beobachtungen der äußeren Umwelt oder von im Gedächtnis gespeicherten Wissen stammen. Sie sind das Ergebnis einer dynamischen Interaktion von Person und Umwelt. Der Prozess des Stichprobenziehens unterliegt dabei nicht allein der kognitiven Kontrolle einer Person, sondern ist zum großen Teil auch von der Verteilung von Informationen in der Umwelt beeinflusst. Es hat sich in vielen Bereichen gezeigt, dass induktive Urteile bemerkenswert genau sind, beziehungsweise die Verteilung von Informationen auch in größeren Stichproben ziemlich genau wiedergeben können. Vergleiche Fiedler et al. 2002. Auf der anderen Seite sind diese Urteile aber auch anfällig für Verzerrungen, die durch die Art des Stichprobenziehens entstehen können. Im Stichprobenansatz wird davon ausgegangen, dass die Informationsstichproben, die zum Beispiel aus der Umwelt gezogen werden, so gut wie nie einer Zufallsstichprobe entsprechen. Sie unterliegen im Gegenteil meistens systematischen Selektionsprozessen. Es ist beispielsweise dann der Fall, wenn Stichproben von unterschiedlicher Größe gewählt werden, aus verschiedenen Quellen stammen oder unter unterschiedlichen Suchalgorithmen kombiniert oder verglichen werden. Alle diese Bedingungen können dazu führen, dass in einer Stichprobe Verteilungen von Informationen gegeben sind, die auf eine gegebene Fragestellung nicht mehr direkt zu übertragen sind. Um potenzielle Urteilsfehler zu umgehen, würde in diesem Fall ein metakognitiver Korrekturprozess benötigt, der diese Verzerrung der Stichproben berücksichtigt. Studienbox. Stichprobengröße und Notengebung im simulierten Klassenzimmer. In einer Laborstudie von Fiedler et al. In Klammern 2002 übernahmen die Versuchspersonen die Rolle des Lehrers einer virtuellen Schulklasse am Computer. Die Besonderheit der künstlichen Schüler bestand unter anderem darin, dass in sie ein wahrer Leistungsparameter einprogrammiert war, und zwar die Wahrscheinlichkeit, mit der sie eine vom Lehrer gestellte Frage richtig oder falsch beantworten würden. Sie variierte zwischen den Schülern, sodass sie unterschiedlich gut waren. Eine Forschungsfrage bestand nun darin, herauszufinden, wie genau die Lehrer diese Leistung beurteilen und wie gut sie Unterschiede in den Leistungen zwischen den Schülern feststellen können. Dazu haben die Versuchspersonen das virtuelle Klassenzimmer über mehrere Stunden unterrichtet und den Schülern so viele Fragen stellen können, wie sie wollten. Unter anderem zeigte sich in den Ergebnissen ein starker Einfluss der Stichprobengröße. Hatten die Lehrer einen Schüler häufiger befragt, konnten sie beispielsweise besser erkennen, dass er zu den Besten seiner Klasse zählte, als wenn sie ihn weniger häufig befragten. Darin zeigt sich das allgemeine Prinzip, dass Urteile auf der Basis von Stichproben umso genauer werden, je größer die Stichprobe ist. Studienbox, Ende. Tatsächlich konnte für unterschiedliche Urteilsaufgaben gezeigt werden, dass Personen sich nicht bewusst sind bzw. nicht in der Lage dazu sind, verzerrte Stichproben zu korrigieren. Stattdessen tendieren sie dazu, ihre Urteile direkt auf die vorliegende Stichprobe an Informationen zu stützen und sich so zu verhalten, als ob diese Stichprobe zufällig gezogen worden wäre. Demzufolge kann die Qualität des Stimulus-Inputs viele Urteilsverzerrungen erklären, die üblicherweise eher späteren Stufen der sozialen Informationsverarbeitung zugeschrieben werden. Abschnitt 3.3 Vorwissen. Soweit haben wir in diesem Kapitel Ansätze vorgestellt, deren Fokus darauf liegt, welche spezifischen in einer Urteilssituation vorgegebenen Informationen in den Urteilsprozess aufgenommen werden. Auf der anderen Seite beruhen Urteile in vielen Alltagssituationen aber auch auf dem Vorwissen, das an diese Situation herangebracht wird. Insofern sind es natürlich auch allgemeine Gedächtnisprozesse, die beim Urteilen eine wichtige Rolle spielen. Im Unterschied zu eher datengetriebenen Bottom-up-Prozessen werden diese Vorgänge als Top-down-Prozesse oder als konzeptgesteuerte Informationsverarbeitung bezeichnet. Im Folgenden werden wir zwei zentrale Aspekte des Vorwissens und ihres Einflusses auf Urteilsprozesse genauer betrachten, und zwar die Erwartungen, die sich aus ihm ableiten und die Organisation des Wissens in Schemata. Abschnitt 3.3.1 Erwartungen. Aus unserem Vorwissen in Urteilssituationen ergeben sich häufig Erwartungen, also Annahmen über zukünftige Zustände, die einen Einfluss auf die Auswahl von Informationen ausüben, die schließlich in ein Urteil eingehen. Sie können verschiedene Funktionen in der Informationsverarbeitung übernehmen, die die Urteilsbildung insgesamt erleichtern und zum Beispiel zu einer größeren Urteilssicherheit führen. Solange Erwartungen über die Ausprägungen von Verhaltensmerkmalen zutreffen, wie das im Alltag häufig der Fall ist, überwiegen somit die für den Urteiler günstigen Aspekte von Erwartungen. Was in diesem Fall ein Vorteil sein mag, kann negative Konsequenzen haben, wenn ein beurteiltes Verhalten den Erwartungen einer Person widerspricht. In zahlreichen Untersuchungen wurden Effekte demonstriert, bei denen das geäußerte Ergebnis eines Urteilsprozesses durch nicht zutreffende Erwartungen verzerrt wurde. Hierbei ist zwischen der möglichen Anpassung eines Urteils an die Erwartungen, in Klammern Assimilation, und einem Kontrasteffekt zu unterscheiden, bei dem das Urteil in eine den Erwartungen entgegengesetzte Richtung von der tatsächlich vorliegenden Ausprägung eines Verhaltensmerkmals abweicht. In Klammern siehe dazu Abbildungen 2 in Kapitel 2 des gedruckten Buches. In den meisten Fällen tendieren Menschen jedoch dazu, Schlussfolgerungen zu ziehen, die im Einklang mit ihren Erwartungen stehen. Studienbox. Erwartungseffekte aufgrund des ersten Eindrucks. In einer klassischen Untersuchung von Kelly, in Klammern 1950, wurde zwei Zuhörergruppen ein Redner mit jeweils leicht unterschiedlichen Eigenschaftsbeschreibungen angekündigt. Einmal wurde er als ziemlich kalt, betriebsam, überkritisch, praktisch und bestimmend vorgestellt, das andere Mal wurde ziemlich kalt durch sehr warm ersetzt und ansonsten nichts an der Beschreibung verändert. Obwohl sich der Redner in seinem Verhalten in den beiden Bedingungen hinsichtlich der Warm-Kalt-Dimension nicht unterschied, wurde er anschließend unter den ersten Bedingungen von den Zuhörern als weniger rücksichtsvoll, förmlicher, ungeselliger, reizbarer, humorloser und weniger wohlwollend eingeschätzt als der als warm beschriebene Redner. Einen wichtigen Beitrag zum Verständnis solcher Erwartungseffekte bietet die Hypothesentheorie der Wahrnehmung bzw. sozialen Wahrnehmung von Bruner und Postman. Sie geht von der zentralen Annahme aus, dass Wahrnehmung ein Kompromiss zwischen den faktischen Reizinformationen und den subjektiven Wahrnehmungserwartungen eines Individuums ist. Jeder soziale Urteilsprozess beginnt nach diesem theoretischen Ansatz mit einer Hypothese. Ein Beobachter wählt die situationsangemessene Erwartungshypothese aus seinem durch Erfahrung gebildeten kognitiven Reservoir aus. Wie sehr die Wahrnehmung von der ausgewählten Erwartungshypothese beeinflusst wird, hängt von der Verfügbarkeit einer Hypothese, in Klammern Perceptual Readiness, und der Hypothesenstärke ab. Sie wird dadurch beeinflusst, wie oft die Hypothese in der Vergangenheit bestätigt wurde und wie groß die Anzahl der konkurrierenden Hypothesen ist. Bei einer starken Hypothese wird das Wahrnehmungsergebnis primär durch die Erwartungshypothese determiniert. Das Ziel eines Wahrnehmungsvorganges besteht in der Regel darin, eine Hypothese zu bestätigen, wobei allerdings nicht davon ausgegangen wird, dass eine Nichtbestätigung automatisch zu ihrer Löschung führt. Nach der Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung determinieren Hypothesen maßgeblich nicht nur das, was wahrgenommen wird, sondern üben auch einen starken Einfluss darauf aus, dass Urteile mit vorherigen Erwartungen übereinstimmen. Wie stark dieser Einfluss werden kann, wird an der im Folgenden dargestellten Studie deutlich. Studienbox zur Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen. In einer Untersuchung zur Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen anlässlich eines aktuellen Strafverfahrens untersuchten Stadler und Fabian, in Klammer 1995, die zur Einschätzung von zwei Aussagen entscheidende Fähigkeit, Personen aus einer Entfernung von 375 Metern korrekt zu identifizieren. Versuchspersonen, die keine spezifischen Erwartungen über die zwei zu identifizierenden, ihnen aber bekannten Personen hatten, waren dazu nicht in der Lage. Versuchspersonen, die erwarteten, zwei bestimmte Personen zu sehen, identifizierten sie als solche in durchschnittlich 88% aller Fälle, unabhängig davon, ob es sich tatsächlich um die zwei erwarteten Personen handelte oder um zwei Personen, die lediglich ähnlich aussahen. Studienbox Ende. Erwartungen haben also insgesamt eine Tendenz zu ihrer Selbstbestätigung. Wirken sich diese Erwartungen zudem nicht nur auf Urteilsprozesse, sondern auf ein entsprechendes Verhalten in der beurteilten Umwelt aus, spricht man auch von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Abschnitt 3.3.2 Schemata. Definition: Ein Schema ist eine kognitive Struktur, die das Wissen einer Person über einen Gegenstandsbereich repräsentiert und die wichtigsten Merkmale dieses Gegenstandsbereichs inklusive der Beziehungen zwischen diesen Merkmalen wiedergibt. Definition Ende. Beispielsweise ist unser Wissen über einen typischen Kinobesuch in einem Schema bzw. Skript gespeichert. Darin sind einzelne Bestandteile wie Filmauswahl, Ticketkauf, Eis kaufen, vor dem Hauptfilm auf die Toilette gehen und so weiter genauso enthalten wie deren zeitliche Reihenfolge. Dieses Wissen hilft uns dabei, dass wir uns nicht bei jedem Kinobesuch, beispielsweise in einer fremden Stadt, neu orientieren müssen. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Schemata natürlich auch Erwartungen über ihren Gegenstandsbereich beinhalten. Der Schemaansatz gilt heute in der Social Cognition Forschung als eine der zentralen theoretischen Annahmen zum Verständnis dessen, wie Menschen soziale Informationen verarbeiten. Obwohl es einige Unterschiede in den Schemakonzeptionen verschiedener Autoren gibt, lassen sich viele Gemeinsamkeiten erkennen. Neben der oben festgelegten Kennzeichnung der Schemata als kognitive Strukturen, in denen allgemeines Wissen im Gedächtnis repräsentiert ist, lassen sich folgende allgemeine Annahmen in den meisten Schematheorien wiederfinden. Bestimmte Merkmale eines Schemas sind variabel, sie weisen Leerstellen auf, die unterschiedliche Werte annehmen können. Liegen zu diesen Variablen keine Informationen vor, können sie mit Standardwerten belegt werden. Schemata können ineinander eingebettet sein. Elementare Schemata können in hierarchiehöhere Schemata eingebettet sein. Schemata haben nicht nur eine Struktur, sondern auch eine ausgeprägte Prozesskomponente. Sie bewerten zum Beispiel ihre Passung bzw. Kongruenz mit einlaufender Information. Sie rufen gegebenenfalls andere Schemata auf. Schemata repräsentieren Wissen unterschiedlichster Inhaltsbereiche. Allgemein wird angenommen, dass die in einer Urteilssituation aktivierten Schemata sowohl die Enkodierung und Abspeicherung von neuen Informationen als auch das Gedächtnis für alte Informationen so beeinflussen, dass diese Informationen tendenziell an die Schemata assimiliert bzw. angepasst werden. Das Vorhandensein und die Wirkung von Schemata kann, muss einem aber nicht bewusst sein. Die Identifikation eines passenden Schemas zur Verarbeitung von bestimmten Informationen geht zwar von diesen Informationen aus, kann aber auch durch andere Faktoren bedingt sein. So prüfen Personen nicht alle in ihrem Gedächtnis vorhandenen Schemata auf ihre Brauchbarkeit, sondern brechen die Suche ab, wenn sie eines gefunden haben, das passt. Die Zugänglichkeit von Schemata, das heißt die Wahrscheinlichkeit, mit der sie aktiviert werden, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Beispielsweise sind gerade erst genutzte Schemata zugänglicher als welche, die lange nicht mehr verwendet wurden. Generell erleichtern Schemata die Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen. Informationen, die zu einem Schema passen, können schneller verarbeitet werden als Informationen, für die zum Verarbeitungszeitpunkt kein entsprechendes Schema zur Verfügung steht. Dazu lenkt ein Schema die Aufmerksamkeit auf schemarelevante Informationen. In zahlreichen Untersuchungen wurde gezeigt, dass ganz unterschiedliche Verhaltensaspekte einer Person wahrgenommen werden, je nachdem, ob sie unter Berücksichtigung ihres Geschlechts, ihrer sozialen Klasse, ihrer physischen Attraktivität usw. beobachtet werden. Dieses kann für die Repräsentation von Informationen wichtige Konsequenzen haben. Beispielsweise werden Informationen, für die es kein Schema gibt, schlechter erinnert als schemarelevante Informationen. Von großem Interesse ist in der Forschung zur schemageleiteten Informationsverarbeitung vor allem die Frage, wie Personen Informationen enkodieren und erinnern, die den Erwartungen eines Schemas widersprechen. Diese schemainkonsistenten Informationen sind von solchen zu unterscheiden, die für ein Schema irrelevant sind. Schemainkonsistente Informationen widersprechen den Standardwerten der Leerstellen von Schemata, während es für irrelevante Informationen gar keine Leerstellen gibt. Es zeigt sich, dass in den meisten Fällen schemakonsistente Informationen besser behalten werden als schemainkonsistente Informationen. Das hängt letztlich aber von einer Vielzahl von Faktoren ab. Sind widersprechende Informationen beispielsweise besonders auffällig und bleibt die gegenüber der Verarbeitung von konsistenten Informationen vermehrt benötigte Zeit, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, werden sie generell besser erinnert als konsistente Informationen. Nach dem Schemaansatz könnte ein Urteil zusammenfassend auf folgende Art und Weise durch das Vorwissen beeinflusst werden. Die Erwartung einer Person, dass bei einem Urteilsobjekt ein Merkmal mit einer bestimmten Ausprägung vorliegt, aktiviert ein Schema des typischen Objekts mit dieser Ausprägung eines Merkmals. Das aktivierte Schema führt dazu, dass lediglich schemarelevante Informationen gespeichert werden. Eventuell übersehene Informationen über den Urteilsgegenstand werden durch Standardwerte ersetzt. Bleibt wenig Zeit, den der Erwartung widersprechenden Informationen Aufmerksamkeit zu schenken, und sind sie nicht besonders auffällig, werden sie schlechter erinnert als Informationen, die erwartet werden. Beruht das Urteil schließlich auf der Integration erinnerter Verhaltensinformationen, haben erwartungsbestätigende Informationen ein größeres Gewicht als erwartungswidersprechende Informationen. Das Urteil tendiert dann in Richtung der Erwartungen. Abschnitt 3.4 Informationssuche. Die meisten der bisher dargestellten Ansätze zur Auswahl von Informationen, auf denen Urteile beruhen, beschreiben Prozesse, die sich mehr oder weniger automatisch aus der Urteilssituation ergeben und bei denen dem Urteiler eher eine passive Rolle zukommt. Beispielsweise erklären die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung und der Schemaansatz Assimilationseffekte bei Urteilen damit, dass Erwartungen als Hypothesen oder Bestandteile von Schemata die soziale Informationsverarbeitung beeinflussen, ohne dass diese Erwartungen den urteilenden Personen bewusst sein müssen. Häufig suchen Menschen aber aktiv nach Informationen, bevor sie ein Urteil oder eine Entscheidung treffen. Wie sieht es beispielsweise aus, wenn Personen Erwartungen in Form von Hypothesen aktiv überprüfen wollen? Unter Hypothesen sollen in diesem Zusammenhang jegliche expliziten Annahmen, Vermutungen oder Behauptungen über Beziehungen oder Zusammenhänge zwischen Konstrukten, Variablen oder Sachverhalten verstanden werden. In den meisten Arbeiten zum Hypothesentesten wird zumindest implizit davon ausgegangen, dass es zusätzliche Strategien gibt, die Menschen auf beliebige Hypothesen anwenden. In der Forschung zum aktiven Hypothesentesten wurde lange Zeit angenommen, dass Personen beim Hypothesentesten selbst dann, wenn keine motivationalen Faktoren zur Aufrechterhaltung ihrer Annahmen vorliegen, durch eine bevorzugte Auswahl von potenziell bestätigenden Informationsquellen versuchen, ihre Annahmen zu bestätigen. Ein klassischer Befund dazu wird in der folgenden Studie dargestellt. Studienbox. Bestätigungstendenz beim Hypothesentesten. In der bekannten Selektionsaufgabe von Wason, in Klammer 1966, wurden den Versuchspersonen 4 doppelseitig bedruckte Karten mit den Symbolen E, K, 4 und 7 gezeigt. Sie hatten dann die folgende Aussage zu überprüfen. Wenn sich auf der einen Seite einer Karte ein Vokal befindet, so steht auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Die Versuchspersonen sollten genau die Karten umdrehen, die zur Überprüfung der Regel benötigt werden. 46% der Versuchspersonen wählten die Karten E und 4, 17% nur die Karte E und 4% die richtige Lösung E und 7. Der Rest wählte andere falsche Kombinationen. E und 7 sind richtig, weil alleine das Umdrehen dieser beiden Karten die Regel falsifizieren könnte. Für die Überprüfung der Regel ist es hingegen belanglos, was auf der Rückseite der Karte mit der geraden Zahl 4 auftaucht. Die Regel könnte also, egal was auf der Rückseite der 4 steht, beibehalten werden. Dass die 4 trotzdem so oft gewählt wurde, führte Wason auf eine Bestätigungstendenz zurück, aus deren Konsequenz eine Urteilsverzerrung resultiert. In Klammern, Confirmation Bias. Studienbox Ende. In einer weiteren klassischen Untersuchung von Snyder und Swam, in Klammern 1978, sollten die Versuchspersonen in einem Interview mit einer unbekannten Person eine Hypothese über deren Persönlichkeit testen. In einer Versuchsbedingung sollten sie überprüfen, ob die Person typisch introvertiert ist, in einer anderen, ob sie typisch extravertiert ist. Die Versuchspersonen bekamen einen aus 26 Fragen bestehenden Katalog, aus dem sie sich 12 Fragen auswählen sollten, die sie im Interview stellen wollten, um herauszufinden, welchem Persönlichkeitstyp die Person entspräche. Der Großteil der Fragen war entweder auf extravertierte oder introvertierte Personen zugeschnitten. Es zeigte sich, dass die Versuchspersonen, die herausfinden sollten, ob die Person extravertiert sei, überwiegend Fragen auswählten, die man stellen würde, wenn man bereits wüsste, dass die zu befragende Person extravertiert ist. In Klammern zum Beispiel: In welchen Situationen gehen sie am ehesten aus sich heraus? Entsprechend wählten die Versuchspersonen der Introversionsbedingung hauptsächlich Introversionsfragen. In Klammern zum Beispiel: Was missfällt Ihnen an lauten Partys? Dieses Verhalten wurde als die Anwendung einer Bestätigungstendenz interpretiert. Eine genaue Analyse dieser Experimente sowie vieler weiterer Arbeiten, die unter das Stichwort Confirmation Bias fallen, zeigt jedoch, dass sie keinesfalls alle geeignet waren, eine fundamentale Bestätigungstendenz bzw. Strategie bei der Auswahl von Informationen nachzuweisen. Die jeweiligen Befunde lassen sich stattdessen eher auf eine zentrale Positivitätstendenz zurückführen. Darunter wird verstanden, dass Personen bei der alltäglichen Prüfung von Hypothesen von einem in der Hypothese positiv erwähnten Sachverhalt ausgehen und diesen testen. Beispielsweise sind die positiven Sachverhalte in der Selektionsaufgabe von Wason, in Klammern 1966, die in der Hypothese genannten Vokal und gerade Zahl. Sie werden als Testinstanz gegenüber ihren Negationen Konsonant und ungerade Zahl bevorzugt. Genauso bevorzugten die Versuchspersonen bei Snyder und Swan, in Klammern 1978, die Fragen, die von dem in ihrer Hypothese genannten Persönlichkeitstyp ausgingen. Welche Konsequenzen hat die Positivitätstendenz für das Testen von Hypothesen? Neben einigen Vorteilen bei der Prüfung im Alltag, wie zum Beispiel die Ersparnis an Verarbeitungskapazität und der prinzipiellen Möglichkeit, dass positive Tests auch zu hypothesenkonträren Ergebnissen führen können, hat sie vor allem dann Nachteile, wenn Personen bei ihren positiven Tests hypothesenkonforme Informationen erhalten. In diesem Fall kommt es nämlich doch zu einer Bestätigungstendenz. Allerdings weisen Kleimann und H. in Klammer 1987 darauf hin, dass nicht unter allen Umständen das Gegenteil, die Anwendung einer negativen Teststrategie, die bessere Wahl ist. Das hängt nämlich von der Struktur der jeweiligen Umwelt ab.